Breitband Topic.
Tim Cook hat ein Mittel gefunden, das sämtliche bisher unbesiegbaren Krankheiten auf der Welt auf einen Schlag heilt. Total verrückt. Das hat er auch in dieser Woche vorgestellt. Und so stimmt die Geschichte natürlich gar nicht, denn Tim Cook ist nur der Chef von Apple und das ist wiederum auch nur eine Computerbude. Und dennoch geraten Vorstellungen neuer Produkte des kalifornischen Unternehmens jedes Mal zur Riesenshow mit großem Weltrettungspathos.
Ja, und diesmal ging es um das iPad Mini, ein iPad in klein, mehr nicht. Und auch Microsoft hat ein bisschen hinterhergeklotzt mit einem Gerät, das Surface heißt. Irgendwo zwischen Laptop und Tablet kann man das ansiedeln. Und ein neues Betriebssystem gibt's auch, Windows 8. Wirklich neue, tolle Produkte, aber warum funktioniert dieses Gadget und diese Softwarewelt eigentlich so gut? Und was erwarten wir heute von gutem Design? Darüber sprechen wir heute.
Zunächst ein Blick in das Unternehmen, das meist die auch Technik unerfahrene Kundschaft auf seine Seite zieht mit einem unschlagbaren Argument in Bezug auf die Produkte. Die sind einfach schöner, die sehen irgendwie gut aus. Oft gehört diese Sätze, wenn es natürlich um Apple geht. Christine Kewitz über die Designgeschichte der Kalifornier.
Alles beginnt mit der wohl berühmtesten Garage der Welt. Dort beschließen am 1. April 1976 drei Tech-Heads, die coolste Computerfirma der Welt zu gründen. Sie heißen Steve Jobs, Visionär und, wie sich herausstellt, Marketinggenie; Steve Wozniak, Entwickler mit Hacker-Mentalität; und Ronald Wayne, Designer des ersten Apple-Logos und Autor des Benutzerhandbuchs vom Apple I, der aber auch gleich wieder aussteigt. Die ersten Computer kommen noch vom örtlichen Schreiner. Apple I ist aus elegantem, glatt poliertem Holz und hätte sich umstandslos auf einem 50er-Jahre-Wohnzimmer-Sideboard eingefügt. Der Apple-immanente Kultstatus beginnt schon mit dem zweiten Modell überhaupt, Apple II. Vergleichsweise klein und billig geht dieser 1977 als erster Personal Computer in Massenproduktion und macht die beiden Steves zu Millionären. Steve Jobs.
Ich hatte über $1 Million, als ich 23 war, über 10 Millionen, als ich 24 war und über 100 Millionen, als ich 25 war. Das war aber nicht wichtig. Ich habe es nie für das Geld gemacht.
Bill Gates fordert mit Microsoft und dem günstigen Betriebssystem MS-DOS Apple zwar heraus, doch Steve Jobs sieht keine Gefahr in dem stillosen Konkurrenten.
Das Problem von Microsoft ist, dass sie einfach keinen Geschmack haben.
1984, eine der ersten von vielen Revolutionen. Der Apple Macintosh, benannt nach der Lieblingsapfelsorte des Apple-Designers Jeff Raskin. Der erste Computer mit grafischer Benutzeroberfläche und Maus. Nachdem Steve Jobs zwischenzeitlich von seiner eigenen Firma gekündigt wurde, holte man ihn Ende der 90er verzweifelt zurück. Kurzerhand bringt er das vor dem Ruin stehende Unternehmen mit dem iMac wieder in die Schlagzeilen. Einem kugeligen All-in-One-Rechner mit, Achtung, semi-transluzentem Gehäuse. Aufsehen erregt vor allem das farbliche Design. Der iMac trägt extravagantes Bondi Blue. Jenseits der Reihe von stationären und portablen Computern tritt Apple 2001 mit kleinen Taschengeräten einen weiteren Siegeszug an. Der weiße iPod mit seinem runden Scrollrad ist optisch ein moderner Zwilling des Taschenradios von Braun aus den 60ern. Doch nicht nur das Gerät selbst, vor allem die weißen Kopfhörer werden zum viel kopierten Streetwear-Accessoire. Und dann das Smartphone.
Ein iPod, ein Telefon und ein Computer. Das sind keine drei Geräte. Das ist ein Gerät.
Und
das heißt iPhone.
Die Revolutionen der Nullerjahre nehmen kein Ende. Apple legt ein geiles neues Gerät für die breite Masse nach dem anderen auf den Ladentisch und mausert sich bis heute zum wertvollsten Unternehmen der Welt.
Christine Kewitz über die Geschichte des Designmonsters Apple. Welche Rolle aber spielt auch außerhalb dieses Konzerns das Thema Design in der Welt der Gadgets und der Bedienoberflächen? Wie weit reicht eigentlich die Kraft eines guten Designs?
Genau das haben wir mit dem Interface-Designer Boris Müller besprochen. Er ist Professor an der Fachhochschule Potsdam. Unsere erste Frage war, was macht im Technikbereich eigentlich ein gutes Design aus, wenn es außergewöhnlich gestaltet ist oder wenn es so stark integriert ist, dass es eigentlich gar nicht mehr auffällt?
Das hängt natürlich vom Kontext ab. Wenn man zum Beispiel auf einer Messe eine Installation macht oder in einem Museum, dann darf das Interface durchaus ein bisschen opulenter, ein bisschen auffälliger sein. Das ist ganz klar. Das soll natürlich auch begeistern und Menschen reinziehen. Wenn wir aber gerade jetzt im Bereich von Smartphones reden oder von Applikationen, die auf normalen Rechnern laufen, da ist Design natürlich sehr unsichtbar. Gutes Design bedeutet da manchmal wirklich auch nur einfache Bedienung. um mal kurz eine Anekdote hier anzubringen. Meine beiden Töchter sind gerade 2 Jahre alt geworden und die können wunderbar mein iPhone nehmen, das anlocken. Die wissen genau, wo das Kamera-App ist und laufen dann durch die Wohnung und machen Fotos. 2-jährige Kinder. Das ist dann tatsächlich kinderleichte Bedienung. Das wäre so in der Form vor 10 Jahren sicherlich nicht denkbar gewesen, dass 2-jährige Kinder schon eigenständig Fotos machen.
Es hat sich gerade so ein bisschen so angehört, als würden Sie gutem Design schon die Wichtigkeit der Form so ein bisschen absprechen, weil es mehr um die Funktionalität geht. Aber zum Beispiel bei den Smartphones oder bei den iPads etc. hat es doch schon auch was damit zu tun, dass man die gerne anfasst, dass man denkt, ach, das sind schöne runde Ecken sozusagen. Es hat irgendwie was Haptisches, was einem gefällt und einem ja dann doch vermittelt, ich habe hier ein gutes Produkt in der Hand.
Nein, das ist ganz klar. Für einen Designer gilt natürlich, ohne die gute Form ist alles verloren. Produkte müssen natürlich auch gut gestaltet sein, sie müssen die Sinne ansprechen und einfach auch eine ästhetische Qualität haben. Ich glaube, wogegen ich mich anfangs gewendet habe, ist dieser Designbegriff, dass alles opulent sein muss, dass man dem Objekt sofort ansieht, ist es ein Designobjekt. Und diese Unterscheidung würde ich zum Beispiel gar nicht machen. Dass man sagt zum Beispiel, Philipp Stark-Objekten sieht man oftmals an, dass sie Designobjekte sind. Und die Realität ist aber, dass eigentlich fast jedes Objekt, das wir in die Hand nehmen, in irgendeiner Form in einem Designprozess beteiligt war. Und das gilt natürlich insbesondere auch für Technologie, das gilt auch natürlich für Smartphones. Und auch hier ist es sehr interessant zu beobachten. Wenn man Smartphones aus dem Jahr 2006 nimmt, dann sahen die deutlich anders aus als die Smartphones heute. Sie hatten Antennen, sie hatten eine Tastatur, sie hatten 1000 Stecker und Kabel. Man konnte hier noch eine Karte reinschieben. Das heißt, bei den Geräten, die haben sehr stark kommuniziert, ich bin komplizierte Technologie. Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, war das iPhone dann tatsächlich eine Revolution. Weil das iPhone eben sehr, sehr zurückgenommen hat in der Formsprache und das iPhone ist eigentlich nur ein schwarzer Rahmen und die ganze Interaktion findet dann über den Bildschirm statt. Die ganze Magie wird auf dem Screen erzeugt.
Sie haben gerade das Wort Magie verwendet, was ja in dem Kontext sehr gerne von nicht nur von Designern, hauptsächlich auch von den Marketingleuten diverser Unternehmen, die solche Geräte anbieten, verwendet wird. Die Erwartung, dass ein Gerät so etwas wie magisch ist, ist ja heutzutage da. Sie haben das iPhone angesprochen. Das ist ja jetzt auch schon 5 Jahre alt, das eigentliche Konzept, was dahinter steckt. Wenn jetzt neue Geräte auf den Markt kommen, sind nicht nur Analysten, sondern auch immer mehr Menschen, die diese Geräte kaufen sollen, enttäuscht. Weil diese Erwartung, dass ein Design irgendwie revolutionär ist, gar nicht mehr erfüllt werden kann. Oder sehen Sie das anders?
Das sehe ich anders. Also gerade die Kommentare der Analysten auch jetzt zu dem iPhone-Launch sind schon fast hilflos. Es ist schon fast lächerlich, wenn die sagen, es war eine große Enttäuschung, das iPhone 5 und es gibt jetzt schon irgendwie zig Millionen Vorbestellungen und zig Millionen Käufe. Da, glaube ich, prallen wirklich, da leben die Analysten so ein bisschen an den wahren Menschen vorbei.
Ich meinte jetzt aber gar nicht die ökonomische Ebene, sondern schon die Design-Ebene. Also was hat sich denn seit dieser Revolution, seitdem diese Touch-Revolution stattgefunden hat, was hat sich denn seitdem noch verändert? Also eigentlich ist doch das grundlegende Konzept, man hat ein so großes Gerät mit einer Glasoberfläche, die man mit seinen Fingern bedienen kann. Also das ist ein Designkonzept, was sich etabliert hat, aber was sich seitdem noch eigentlich nicht mehr verändert hat, oder?
Naja, aber aus Ihrer Frage spricht ja schon eine Erwartungshaltung, dass Technologie sich andauernd zu verändern hat und andauernd neue Revolutionen erzeugen soll.
Aber das wird doch von den Unternehmen und von den Designern auch so propagiert. Das Wort magisch, das Wort revolutionär wird ständig in dem Kontext benutzt.
Also ich glaube nicht, dass es von Designern propagiert wird. Ich möchte jetzt hier den Kollegen aus Marketing nichts unterstellen, aber das klingt eher nach Begriffen aus deren Welt. Man muss sich mal vergegenwärtigen, in deutschen Haushalten stand 40-50 Jahre lang ein und dasselbe Telefon. Das hat sich nie geändert. Es gab eine Drehscheibe und man hat einmal gelernt, wie man es bedienen konnte und dann hatte man für 40 Jahre lang seine Ruhe. Dass Sie gerade eben schon gefragt haben, das iPhone ist ja schon 5 Jahre alt. Ja? Das impliziert natürlich, wie gesagt, diese Erwartungshaltung, dass alles immer sofort anders werden muss. Ich sehe das genau andersrum. 1984 kam der Apple Macintosh auf den Markt und das war so der erste Computer, der eben diese Desktop-Metapher etabliert hat. Und 1995 hat dann Windows nachgezogen und Windows hat sich damals aber sehr, sehr stark auch am Macintosh orientiert. Das heißt, 1984 wurde einmal ganz grundsätzlich definiert, wie wir mit Desktop-Systemen umgehen. Das ist jetzt fast 30 Jahre her und das hat bis heute Gültigkeit. Insofern diese Erwartung, dass gerade Interaktionen sich permanent verändern müssen, ist vollkommen falsch. Und ich persönlich würde auch die These aufstellen, dass Apple tatsächlich mit dem iPhone jetzt 2007 einmal grundsätzlich definiert hat, wie wir mit mobilen Endgeräten umgehen und dass das tatsächlich auch für die nächsten 10, 20, vielleicht 30 Jahre auch Gültigkeit haben wird.
Wer auch immer uns jetzt diese Erwartungshaltung beschert hat, trotzdem schließt sich da vielleicht die Frage an, können wir denn eigentlich als Menschen Design oder beziehungsweise den Umgang mit bestimmtem Design lernen, sodass wir jetzt eben auch so darauf gepolt sind, dass wir denken, das geht jetzt haben wir das, es wird weitergehen, dass wir auf einmal aussteigen aus dieser Geschichte, ja, Sachen sind eben erstmal so. Ist das so ein Lernprozess?
Ich denke, dass da auch Interface-Design und digitale Technologien eine Sonderrolle spielen. Denn bei diesen Geräten geht es ja nicht nur darum, dass man irgendwie mit Technologie arbeiten will. Darum geht es ja überhaupt nicht. Sondern es geht ja darum, dass viele Menschen da draußen einfach auch teilhaben wollen an der digitalen Gesellschaft. Und dass diese Geräte eben den Zugang dazu ermöglichen. Und Fakt ist einfach, dass lange Jahre über die Desktop-Systeme es teilweise sehr, sehr schwierig war, diesen Zugang zu bekommen. Auch wieder eine Anekdote. Ich habe meiner Mutter vor Jahren auch mal einen Rechner hingestellt. Die ist nie damit klargekommen. Als das iPad rauskam, habe ich eins gekauft und seitdem werde ich mit E-Mails bombardiert. Und das heißt, für viele Menschen geht es gar nicht so sehr um das Gerät. Auch dieses Gadgettum, das oftmals immer unterstellt wird, das sehe ich so nicht. Das sind vielleicht ein paar tausend Leute, aber eben nicht diese Millionen von Menschen, die iPads kaufen. Sondern es geht wirklich darum, dass es ein großes Verlangen danach gibt, eben auch an dieser digitalen Gesellschaft zu partizipieren. Und ich denke, das ist eine ganz zentrale Rolle von Interface-Designern, dass wir das eben auch ermöglichen.
Das heißt, Sie würden sagen, Design ist eine Art und Weise, die Gesellschaft zu beeinflussen und vielleicht auch eine Art der Erkenntnismethode?
Design als Erkenntnismethode gefällt mir natürlich. Mit der Beeinflussung ist das so eine Sache. Beeinflussung setzt immer voraus, dass ich eine Vorstellung davon habe, wie sich Menschen verhalten sollen. Und ich glaube, wir im Design machen eigentlich genau das Gegenteil. Gerade im Interface-Design, es gibt eine ganz zentrale, sag ich mal, Schule innerhalb des Interface-Designs, das ist das User-Centered-Design. Und da begleiten wir als Designer, begleiten einfach Menschen in ihrem Alltag, untersuchen, wie sie leben, wie sie arbeiten und haben verschiedene Methoden, um wirklich rauszubekommen, was die Bedürfnisse sind, wie die Menschen wirklich ticken. Und diese Erkenntnisse lassen wir dann auch wieder konkret in unsere Entwürfe einfließen. Das heißt, unser Designverständnis ist nicht so, dass wir den Menschen etwas vorschreiben wollen, so und so habt ihr gefälligst zu leben und zu arbeiten, sondern dass wir uns schon sehr genau anschauen, was die realen Bedürfnisse und die realen Lebenswelten der Menschen sind und genau darauf dann reagieren und daraufhin gestalten.
Ist Design eigentlich als ein ständiger Prozess zu sehen oder ist Design auch mal abgeschlossen? Beziehungsweise, wenn man das jetzt mal konkret auf ein Produkt bezieht, ist ein Produkt irgendwann mal kaputt designt oder zu Ende designt? Sagen wir mal zu Ende designt.
Ich denke, die rein formale Ebene, da gibt es Mode, Trends, da kann man es auch Sachen, also das sind Sachen plötzlich wieder ganz, ganz neu, die man schon vor 30, 40 Jahren gesehen hat. Wie gesagt, jetzt auch die Apple-Produkte, muss man sich nur sozusagen das Design von Braun anschauen, Dieter Rahms aus den 50er, 60er Jahren. Und ich glaube, da wird es immer wieder Bewegungen geben, Veränderungen geben. Aber was bestimmte Interaktionen angeht, wie gesagt, wir zum Beispiel eben diese Desktop-Metapher, da die ist tatsächlich zu Ende designt. Da sind sozusagen nur noch so kleine, feine Iterationen drin zu beobachten und keine große radikale Veränderung mehr. Die radikale Veränderung wurde dann erst mit der neuen Technologie eben durch diese Multitouch-Screens reingebracht und die plötzlich sozusagen auch zu einer ganz, ganz neuen Art von Geräten geführt hat. Und dann entstehen natürlich Revolutionen.
An welchem Punkt sind wir gerade jetzt und wo bewegen wir uns hin, wenn Sie gerade sagen, dass die Desktop-Metapher eigentlich so eine abgeschlossene Design-Idee ist?
Naja, wir bewegen uns sehr stark auf den Bereich der mobilen Endgeräte hin. Ich glaube, das ist wirklich klar. Ich vermute, dass wirklich diese Desktop-Computer, wie wir sie heute überall sehen, eigentlich Auslaufmodelle sind. Ich denke, das kann man auch sehr gut sehen an dem Verhalten von Microsoft gerade. Microsoft bringt ja gerade Windows 8 auf den Markt. Und Microsoft verfolgt ja den Ansatz Windows Everywhere. Das heißt, auf jedem Gerät soll Windows laufen. Und sie orientieren sich in Windows 8 ganz, ganz stark an einem Design, das eigentlich für Tablets und für Handys optimiert ist. Insofern, ich glaube, Microsoft ist auch darüber im Klaren, dass eigentlich die Zukunft liegt wirklich so im mobilen Bereich. Es wird sicherlich immer wieder noch so Expertensysteme geben, die auf klassischen sozusagen Desktop-Rechnern laufen. Aber ich glaube einfach, das Alltagsobjekt, um eben Zugang zu digitalen Welten zu haben, wird in Zukunft irgendwie ein mobiles Endgerät sein.
Vielen Dank, Boris Müller, Professor für Interface-Design an der Fachhochschule Potsdam. Das Gespräch können Sie auch nachhören nach der Sendung auf breitband.deradio.de und wir kümmern uns auch gleich nochmal um den Tech-Design-Tempel Apple und hören uns dann an, wie das Arbeitsleben dort aussieht.
Dass das Unternehmen aus Kalifornien geschickte Designideen hat, das haben wir ja schon besprochen hier am Samstagnachmittag in Breitband. Aber sind die Strukturen und das Arbeitsklima auch so hübsch wie wie manches Produkt. Unsere Kollegin Maike Love weiß darüber mehr.
Denn sie hat in dieser Woche Adam Leschinski getroffen. Der wiederum hat ein Buch geschrieben, und zwar über das Innenleben von Apple. Inside Apple heißt das Buch. Und nach der Lektüre und den Gesprächen mit Leschinski haben wir unsere Kollegin gefragt, wie ist es denn, bei Apple zu arbeiten?
Also ich sag mal so, angenehm dürfte wirklich anders sein, als bei Apple zu arbeiten. Es gibt dieses Dogma bei Apple-Mitarbeitern. Das heißt, man spricht nicht über Apple, sondern nur über die Produkte. Es gibt einen extremen Druck in dem Unternehmen, keine Geheimnisse zu verraten, auch intern sehr sparsam mit Informationen über Projekte umzugehen.
Das heißt, nicht mal die Mitarbeiter innerhalb von Apple wissen, was da genau passiert?
Ja, naja, die Mitarbeiter haben teilweise gar keinen Zugang zu allen Bereichen der Firma. Und teilweise geht das sogar so weit, dass sie ganz sehnsüchtig auf die berühmten Produktpräsentationen warten von Steve Jobs, damit sie endlich mehr erfahren darüber, über die Produkte aus dem eigenen Haus. Das ganze Unternehmen ist extrem hierarchisch organisiert. Jeder weiß nur das, was er für seinen ganz konkreten Arbeitsbereich wissen muss. Und diese Geheimniskrämerei hat teilweise richtig krasse Formen angenommen, hat Leschinski mir erzählt, als ich ihn getroffen habe, hier eine kleine Anekdote. Also ein Typ erzählt, der da spielt in seiner Freizeit Poker mit ein paar befreundeten Ingenieuren, ganz privat, ohne Presse oder so. Und wenn dann das Thema auf das Arbeiten kommt, dann weigern sich Apple-Mitarbeiter, irgendwas über Apple zu erzählen, selbst wenn das ihre Freunde sind, mit denen sie da sitzen. Und Leschinski sagt, das ist total konsistentes Verhalten bei Apple. Also so insgesamt würde man sagen, das ist so ziemlich der Gegenentwurf zu der Unternehmenskultur von Google, die ja sehr lose ist mit bunten Sitzkissen und freien Mittagessen und Volleyballplätzen.
Das klingt alles nicht wirklich großartig. Warum sollte man denn dann überhaupt bei Apple arbeiten wollen? Man hat ja schon das Gefühl, das sei ein Unternehmen, bei dem es cool wäre zu arbeiten oder zumindest zu sagen, ich arbeite bei Apple. Klingt ja wenigstens.
Ja, das ist auch teilweise so. Leschinski sagt, es ist zum einen attraktiv, weil man diese ganz klare Aufgabenzuteilung hat und dies kombiniert mit dem Stolz darauf, dass die Arbeit, die man leistet, dann tatsächlich sich auch in den coolen Produkten widerspiegelt. Und er sagt, naja, man spielt dann halt im Team von Champion. Das ist ja auch nicht ganz unattraktiv, genau wie du sagst.
Ja, im Team von Champions zu spielen, das bedeutet natürlich viel Erfolg. Den hat Apple. Was sagt denn Leschinski, was ist denn das Geheimnis des Erfolges von Apple?
Leschinski vergleicht es eigentlich mit einer Hummel. Physikalisch gesehen dürfte die ja auch eigentlich nicht fliegen, tut's aber dennoch. Genauso sei das bei Apple. Eigentlich macht Apple ziemlich vieles gerade im Kreativbereich falsch. Vor allem natürlich, als Steve Jobs noch lebte, die zentrale Ausrichtung auf diesen Mann, auf Steve Jobs, der vom Marketing bis zur Verpackungsschachtel sich überall eingemischt hat, statt wie man das in der Business School lernt, sich auf Vernetzung und Kommunikation stärker zu konzentrieren. Wichtig für das Unternehmen ist sicherlich die Apple-Werte, die Steve Jobs damals in das Unternehmen eingeimpft hat. Klare Führung, individuelle Verantwortung für kleine Bereiche, nicht alle Firmengeheimnisse ausplaudern, dieses ständige Feedback, für das Apple ja auch berühmt ist, intern. Das ist ein erfolgreiches System gewesen, das jetzt auch ohne Steve Jobs funktioniert. Aber natürlich ist es immer wieder so, dass im Endeffekt natürlich die wenigen, aber attraktiven Produkte den Erfolg von Apple ausmachen. Andererseits, sagt Leschinski, ist Apple auf der operationalen Ebene ziemlich ähnlich wie andere Unternehmen, straff organisiert, nach China ausgelagert. Das ist ganz interessant, weil genau das ist ja der Zuständigkeitsbereich von Tim Cook, der ja der Nachfolger von Steve Jobs bei Apple ist. Und das sind jetzt alles keine Thesen, bei denen man aus den Schuhen kippt, weil das so unglaublich überraschend ist. Aber Leschinskis Leistung bei diesen Recherchen ist, dass er mit vielen Ex-Mitarbeitern gesprochen hat, die namentlich oder anonym Auskunft über Apple geben. Und damit ist er viel näher dran als andere Beobachter.
Hat denn Leschinski überzeugende Thesen, was die Zukunft von Apple betrifft? Also Steve Jobs ist schon seit über einem Jahr tot. Wie wird es weitergehen bei Apple? Beziehungsweise was sagt da konkret Leschinski?
Naja, er sagt erstmal, sehr viel geändert hat sich seit dem Tod von Steve Jobs noch nichts in den großen Linien des Unternehmens. Klar sagt Leschinski, Jobs war der unangefochtene Maestro von Apple. Aber was jetzt passiert, das vergleicht er mit einem Orchester. Da hören wir mal rein.
If a symphony loses its maestro and they bring in a new creative genius as the maestro.
Wenn ein Orchester seinen Maestro verliert und ein neues kreatives Genie reinholt, würde man von diesem neuen Dirigenten erwarten, dass er das Orchester in eine völlig neue Richtung entwickelt. Aber Apple hat eben keinen Maestro geholt, sagt Leschinski, sondern die Person befördert, die alles organisiert, die Stühle richtig aufstellt, die Instrumente stimmt, und hat dann diese Person zum Dirigenten ernannt. Heißt natürlich, das ist Tim Cook, und Tim Cook ist dann nicht annähernd wie Steve Jobs. Jobs in diesem Punkt. Aber er sagt auch, es gibt so kleine Anzeichen jetzt schon für Desaster. Apple Maps ist da das Beispiel, das einem sofort ja irgendwie auch einfällt. Das ist noch unter der Aufsicht von Steve Jobs angeleiert, aber offenbar hat keiner mitbekommen, wie mies das Produkt ist. Und da sagt er, das wäre also unter Jobs wirklich nicht passiert.
Hat denn Leschinski so eine Art Idee, wie Apple langfristig diesen Visionär Jobs ersetzen will oder überhaupt kann?
Naja, da gibt es ja zwei Varianten, die Leschinski dafür entwirft. Die eine wäre natürlich, sie finden einen anderen Visionär oder sie entwickeln einen Prozess, wie man innerhalb von Apple gemeinsam Visionen entwickeln kann. Darin ist Apple allerdings leider nicht besonders gut geübt.
Vielen Dank, Maike Laaf. Wir sprachen über ihr Treffen mit Adam Leschinski und sein Buch Inside Apple. Das ist erschienen im Wiley Verlag, hat 233 Seiten und kostet 16,95 Euro.